Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Stefanie Gewert einen schönen guten Morgen wünsche ich. Viele Momente in unserem Leben sind mit Essen verbunden. Ob wir zusammenkommen, um zu feiern, ob wir entspannen und zum Beispiel die Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen genießen, ob wir trauern oder uns trösten möchten. Unsere Ernährung ist ein Grundstein unserer Kultur. Darum ist es auch kein Wunder, dass das, was eigentlich in seiner einfachsten Form nur Nahrung oder Treibstoff ist, durchaus auch definiert, wer wir sind. Du bist, was du isst. Heißt es ja so schön. Und wir wollen heute mit Ihnen zusammen erkunden, warum das konkret so ist und wie sich unser Speiseplan durch Ernährungstrends zum Beispiel beeinflussen lässt. Uns interessiert, worauf legen Sie Wert bei Ihrem Essen? Soll es vegetarisch sein oder nutzen Sie regionale Lebensmittel? Wer hat Einfluss darauf, welchem Trend Sie da folgen? Oder lehnen Sie die Diskussion darüber ab und finden, da wird viel zu viel Zirkus darum gemacht? Rufen Sie uns gerne an und diskutieren Sie mit 00800 4464 4464. Das ist eine kostenfreie Nummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie mit uns sprechen wollen, Ihre Telefonnummer mit aufzuschreiben. Dann rufen wir Sie zurück. Ja, mit hier in der Runde heute Morgen diskutieren der Historiker Dr. Uwe Spiekermann. Er hat viel geforscht zur Konsum- und Ernährungsgeschichte. Herzlich willkommen, Herr Spiekermann.
Schönen guten Tag.
Und der Ökotrophologe Professor Tobias Fischer ist mit dabei. Er lehrt an der Fachhochschule Münster und hat sich ebenfalls viel mit Ernährungstrends und Ernährungsentwicklungen beschäftigt. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen aus Münster.
Herr Fischer, Grillsaison, die ist gerade gestartet. Wenn Sie jetzt am Wochenende Zeit dafür hätten, was würde bei Ihnen auf dem Rost liegen?
Ja, tatsächlich bin ich da sehr ökotrophologisch, würde ich sagen. Es gibt bei mir viel Gemüse, wenig Fleisch natürlich, selten Fleisch, würde ich auch tatsächlich sagen. Also ich bin da nach der heutigen Definition vorbildlich.
Und was sagt das über Sie aus, außer dass Sie vorbildlich sind? Also was lässt sich daraus ablesen, wenn Sie sagen, Sie sind ökotrophologisch?
Ja, das war im Endeffekt auch wirklich als Scherz gemeint, weil es eben immer so ausgelegt wird, dass man dann automatisch vegetarisch oder vegan dann auch seinen Lebensstil verbringen muss. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Aber es ist natürlich so, dass wir beim Essen auch immer an die Zukunft denken müssen. Und da kommen wir nicht drum rum, dass aus Nachhaltigkeitsaspekten zum Beispiel ein hoher Fleischkonsum nicht das Beste ist, was wir tun können.
Also sind Sie ein Mensch, der an Nachhaltigkeit denkt? Empfinden Sie das eigentlich als übergriffig, wenn sich Sie nach Ihrem Essen und Ihren Vorlieben frage?
Ach, es ist so eine Standardfrage, die man natürlich immer hat. Tatsächlich beantworte ich die immer gar nicht so gerne, weil das bei uns Ernährungswissenschaftlern und Ökotrophologen wird das immer sehr auf die Goldwaage gelegt und dann so ausgelegt, als wenn mein Weg der einzig wahre wäre, dass ich damit aber gar nicht sagen will, verstehen Sie?
Mhm. Und ja. Diesen Teil der Ernährung beziehungsweise den Glauben daran, dass das, wie man sich ernährt, das Richtige ist, das wird uns sicherlich in dieser Sendung noch ein paar Mal begegnen. Aber warum rühren wir da auch an was ganz Privatem, wenn wir über Ernährung sprechen?
Ja, Ernährung ist natürlich Privatsache. Wir alle müssen es täglich, mehr oder weniger. Wir kommen nicht drum rum. Wir können uns dadurch natürlich auch ausdrücken, indem wir uns vielleicht sogar besonders ernähren, wo wir auch schon sehr schnell bei dem Thema sind, der Ernährungstrends, der Ernährungsform. Und das macht natürlich viel aus. Es drückt auch vielleicht aus, wie wir zu unserer Umwelt stehen, wie wir uns nach außen darstellen wollen. Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte.
Unser Speiseplan ist also auch Ausdruck unseres Lebensstils, unserer Werte, so könnte man es vielleicht auch sagen. Würden Sie dem zustimmen, ja. Herr Spiekermann?
Ja, selbstverständlich. Ich würde es allerdings anders akzentuieren. Auf der einen Seite ist das Besondere des Essens ja, dass es eine nicht aufschiebbare Handlung ist. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten. Wir müssen uns tagtäglich entscheiden. Wir können nicht auf Empfehlungen warten, bis wir hier zu langen. Zum anderen sollten wir uns immer vor Augen führen, dass es nichts Asozialeres gibt als Essen. Denn das, was ich esse, kann kein anderer essen. Und dementsprechend ist es die private Entscheidung des Menschen an sich, Es ist eine intime Tätigkeit, denn wir stecken etwas in unseren Körper, das passiert nicht so häufig. Und von daher sind natürlich die Reaktionen auch völlig unabhängig von kulturellen Prägungen auf entsprechende Vorgaben einzuschätzen.
Sie sagen gerade asozial. Dabei ist es ja sehr sozial, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kollegen nachher in der Mittagspause zusammen was esse.
Ja, unsere gesamte Ernährungskultur basiert darauf, dass wir diese Asozialität, ein Begriff des Soziologen Georg Simmel, dass wir diese umrahmen. Deshalb haben wir runde Teller, wo wir uns eine Gemeinschaft vorstellen. Deshalb essen wir zusammen, um eben über diesen Trend hinaus andere Elemente der Gemeinsamkeit zu definieren. Deshalb teilen wir auch gerne Essen, wenn es denn genug ist. Aber das gesamte Essen spiegelt um dieses Grundphänomen, dass wir eigentlich sehr allein sind, wenn wir uns nähren.
Aber dann ist ja das Bedürfnis, zusammen zu essen und das auch besonders zu zelebrieren sozusagen, immer wieder auch zu sehen daran, weil wir soziale Wesen sind.
Ja, aber es ist eben auch etwas, was seine Zeit hat. Die meisten essen auch heutzutage eher alleine. Das sollte man nicht vergessen. Und auch deshalb ist Essen in Gemeinschaft eben etwas Besonderes, weil es diese relative Einsamkeit beim Essen durchbricht.
Worauf legen Sie denn ganz persönlich beim Essen Wert?
Ich habe natürlich ähnliche Gelüste wie Herr Fischer. Das kommt davon, wenn man 30 Jahre in so einem Bereich arbeitet. Aber ich esse sehr wohl Fleisch. Gestern gab es Bio-Stroh-Schwein. Aber ich esse auch hier wiederum analog zu diesen Mainstream-Vorstellungen, die allerdings nur auf eine sehr kleine Gruppe von Experten begrenzt ist. Denn wir sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was in den Ernährungsempfehlungen sich widerspiegelt, auch eine soziale Komponente hat. Das heißt, hier sind nicht nur Experten, also Leute, die sich länger damit beschäftigt haben, die Trommel rühren, sondern es sind zugleich auch Bürger. Es sind abgesicherte, gut bezahlte Menschen, die in ganz anderen Lebenssituationen leben als der durchschnittliche Mensch, der ein Einkommen hat, was im Regelfall niedriger ist und der ganz andere Herausforderungen zu bewältigen hat.
Mhm. Essen gilt ja auch als Mittel zur sozialen Differenzierung, also Speise als kulturelles bzw. soziales Mittel, um mich von anderen auch abgrenzen zu können und vielleicht auch meinen gesellschaftlichen Wert zu verdeutlichen.
Das ist am Fleisch beispielsweise ja sehr schön zu zeigen. Fleisch war ehedem das Kennzeichen des Herrschers, der Herrschaft. Die kaiserlichen Tafeln waren voll mit diesem, währenddessen eben der Bauer darbte. Mit der Demokratisierung des Fleischkonsums, die natürlich im gesamten 20. Jahrhundert stattfindet, ist dies nicht mehr etwas Besonderes. Und plötzlich kann man sich einfach dadurch, dass man sagt, das mache ich nicht oder ich esse etwas Besseres, qualitativ Besseres, kann man sich sehr wohl von anderen abheben. Und das gesamte Ernährungsspiel, auch sehr viel in dieser Trenddiskussion, sind letztlich soziale Differenzierungsphänomene, also die Abgrenzung von anderen. Oder man kann es, wenn man es pointiert, sagt auch, hier drückt sich die Verachtung von Experten gegenüber dem normalen Volk aus.
Sie haben gerade den Rückgriff gemacht von vor 200, 300 Jahren. Das heißt, es war schon immer so, dass es in Gesellschaften so war, dass unsere Speisen mehr waren als bloße Nahrungsaufnahme und es immer sozusagen Codes für soziale Ordnungsmuster gab.
Ja, denken Sie etwa an die Gewürzkultur. Das sind Besonderheiten aus fernen Ländern, die auf die Tafel kamen und die eben nicht jeder hatte. Das war auch Anfang etwa mit dem Zucker so, der eben sehr selten und sehr teuer war. Und entsprechend baute man ganze Tafelaufsätze eben mit diesem Zucker. Das ändert sich, sobald Zucker billig und preiswert war. Und dann kommen eben andere Dinge hinzu. Das Gleiche gilt bei Alkohol, wo bestimmte Alkoholarten ihre Zeit dann hatten, aber dann auch wieder entfielen. Denken Sie an den Kartoffelschnaps des 19. Jahrhunderts, die Branntweinpest, wie es hieß. Da war die der Konsum von Destillaten, der vorher ein gepflegtes, bürgerliches Tätigkeitsfeld war, nicht mehr so wohl gelitten und man ging beispielsweise dann zum Sekt über.
Ich denke auch daran, dass Religionen ja immer wieder auch unsere Speisepläne bestimmt haben oder nach wie vor bestimmen, das Fasten im Christentum und Islam oder die Speisegesetze im Judentum.
Ja, wir haben einen Übergang letztlich von lebensweltlichen Systemen, wie man sie in der antiken Philosophie eben immer findet, zu religiösen Rahmensetzungen. Ich esse als Katholik freitags regelmäßig weiterhin Fisch, obwohl das eben im Mittelalter aufgekommen ist. Und dann eben ein Bruch Mitte des 19. Jahrhunderts hin zu einer neuen Ideologie, nämlich der Wissenschaft. Wir folgen heute einer stofflichen Reduktionslogik, mit der wir Lebensmittel betrachten, mit der wir uns auch selber verkleinern, denn Essen wird plötzlich Treibstoff einer Maschine. Da weiß ich nicht, ob ich da als Kulturwissenschaftler mich wirklich wiederfinde, denn weder bin ich eine Maschine, noch empfinde ich Essen allein als Nährstoffträger, als Treibstoff.
Aber es gibt ja deutliche Unterschiede, das klingt ja da auch jetzt schon so durch, was Sie so gesagt haben, Herr Spiekermann. Je nach Zeitgeist, was man versteht, zum Beispiel als gutes Essen oder als gesundes Essen. Tobias Fischer, auch bei uns im Moment wird ja viel diskutiert darüber, was ist eigentlich gut und was bedeutet es, gesund zu leben. Und Sie haben selbst gerade ganz am Anfang schon gesagt, worauf wir im Moment viel Wert legen, nämlich Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Mhm. Woran lässt sich das festmachen? Also woran merke ich das alles?
Die Nachhaltigkeit oder
da ja, muss zum ich Beispiel. Nachfragen? Ja, die Nachhaltigkeit etwa. Oder das, was im Moment gerade an Diskussionsthemen da ist, wenn es um Nahrung geht und Zeitgeist.
Ja gut, das meiste, was die Leute mit Nachhaltigkeit verknüpfen, sind in der Regel zum Beispiel sowas wie Bioprodukte. Wo die meisten wenig dran denken, ist der Aspekt, dass viel kritischer im Bereich der Nachhaltigkeit natürlich unser permanenter Überkonsum ist. Das ist ja so ein Problem, das wir insgesamt haben. Wir alle wissen ja, in Richtung Übergewicht und Adipositas sieht es relativ breit gefächert aus. Wir haben sehr viele übergewichtige und adipöse Menschen in Deutschland oder in den westlichen Ländern. Und das liegt natürlich auch primär daran, dass wir eine sehr schnelle, sehr gute Nahrungsverfügbarkeit haben und eben zum Überkonsum auch neigen, wenn es vorhanden ist. Und das ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht ein großes Problem, was man ungern hört. Und dadurch wird das meist auf eine Produktebene übertragen, wie zum Beispiel, dass man Nachhaltigkeit dann automatisch damit verbindet, auch mal nur Bio zu essen oder Sonstiges, wenn man sich das leisten kann. Mhm. Herr Spiekermann hat da schon ein gutes Stichwort gebracht. Das ist natürlich ein Unterschied, was ich auch zur Verfügung habe. Und gerade Nachhaltigkeit bewegt sich natürlich auch wieder in einem sehr elitären Bereich, meist leider aktuell noch. Dabei kann ja auch Nachhaltigkeit sein, dass ich eben zum Beispiel Lebensmittel bis zum Ende verwerte, dass ich möglichst wenig entsorge, was viele auch drunter verstehen. Dass ich eben auch das esse, was da ist, dass ich mit Resten koche, etc.
Nachhaltigkeit scheint offensichtlich auch ein Thema zu sein von dem ersten Hörer, den wir mit in die Sendung nehmen können. Nikolas Pusch hat sich aus Neuwied gemeldet. Schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, hallo.
Ich habe gelesen, Sie haben 4 Kinder und Sie leben seit 10 Jahren vegan. Die Kinder leben auch vegan?
Die Kinder leben natürlich auch vegan, ja.
Warum haben Sie sich dafür entschieden, so zu leben? Und was heißt das genau für Ihren Speiseplan?
Also für mich war die Entscheidung relativ leicht. Meine Frau lebt schon etwas länger vegan als ich. Und als ich sie kennengelernt habe und sie mir das gesagt hat, dass sie so lebt, habe ich gesagt, gut, die Umstellung wird leicht fallen. Und es ist auch in der Tat. Für den Speiseplan bedeutet es tatsächlich, dass wir alles essen können, was wir wollen, aber halt auf tierische Produkte ganz bewusst verzichten.
Und was heißt, Sie verzichten auf tierische Produkte? Warum? Sagen Sie das nochmal.
Im Endeffekt kann man es auf 3 Punkte, finde ich, zusammenfassen. Das eine ist ja heutzutage wichtiger denn je, das Klima. Für pflanzliche Nahrung in der Produktion wird einfach nur ein Bruchteil der Ressourcen gebraucht, wie wenn man eine tierische Kette dazwischen schaltet. Das zweite ist ganz einfach, es ist gesund. Erwiesenermaßen lässt sich pflanzliche Kost vom Körper sehr, sehr gut verwerten. Und man braucht doch keine Sorgen zu haben, dass man andere Dinge mit isst, wie Antibiotika, die man nicht haben will. Und das Dritte ist natürlich das Moralische. Wir haben auch einen Hund zu Hause, den liebe ich über alles. Den würde ich auch nicht essen. Und ich finde andere Tiere auch ganz besonders schön, möchte ich auch nicht essen.
Das heißt, Ihr Hund lebt auch vegan?
Der Hund lebt auch vegan. Es geht hervorragend. Ein Tier, also ein Hund kann man sehr, sehr gut vegan ernähren. Mag andere Tiere geben, wo das nicht funktioniert, beim Hund geht's.
Ich glaube, das ist auch eine Glaubensfrage, wenn man bei den Tierfreunden und den Besitzerinnen und Besitzern nachfragt. Aber das ist ja tatsächlich, Herr Fischer, interessant, ne, dass sich Trends, die wir in der Ernährung bei Menschen sehen, tatsächlich auch widerspiegeln in der Tiernahrung. Ich habe auch Insektenfutter zum Beispiel für Katzen und Hunde inzwischen gesehen.
Ja, beim Hund mag es noch ganz gut gehen. Der ist ja ein omnivorer Organismus, also ein Allesfresser. Nur bei der Katze wird es ein bisschen kritischer als karnivorer Organismus, was eben kein Allesfresser, sondern einfach ein Fleischfresser ist. Und was man da schon wieder raushörte, ist ein Aspekt, den man sagen muss, aus pflanzlichen Lebensmitteln ist es nicht bei allen Nährstoffen so, dass die zum Beispiel gut aufnahmefähig sind. Ne? Mhm. Das ist so, klar, man hat teilweise hohe Anteile an Eisen, zum Beispiel auch in Hülsenfrüchten enthalten, aber wir haben auch viele Substanzen, die da die Aufnahme stören. Mhm. Das haben wir schon auch drin, gleicht sich aber zum Teil zum Beispiel aus, wenn man wirklich eine sehr vorbildliche Ernährung im veganen, vegetarischen Bereich hat, dann ist es auch unkritisch, dann gleicht sich das insoweit aus. Aber so grundsätzlich durch so Störsubstanzen in Pflanzen, was völlig normal ist, ist die Resorption schlechter als zum Beispiel bei tierischen Lebensmitteln.
Können Sie das nochmal genau sagen, was das für Störfaktoren sein könnten?
Da haben wir zum Beispiel sowas wie Phytine, wir haben aber auch Oxalate, das sind so chemische Substanzen, die im Endeffekt eine Bindung zum Beispiel mit dem Eisen eingehen und dadurch kommt das nicht so gut bei uns an, so einfach erklärt.
Herr Spiekermann, Sie haben das bestätigt, ich habe es gerade gehört. Bitte.
Ja, ich würde aber da noch etwas anderes eingehen, auf was anderes eingehen, denn so sehr aus meiner Sicht vegane Ernährungsformen sinnvoll sind. Sie sind natürlich ein Wohlstandsphänomen, ein Luxusphänomen. Es sind hochverarbeitete, vielfach international gehandelte Produkte, die über Kühlketten mit hoher Energieintensität präsent gehalten werden. Und wir sollten uns, wenn wir abseits der Resorption den Blick nehmen, vielleicht einfach mal vor Augen führen, dass der Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik bei Obst gerade mal bei 20% liegt. Bei Gemüse liegt er bei, ich glaube, so etwas mehr als ein Drittel, ich glaube 36%. Das heißt, wir koppeln uns mit einer pflanzlichen Kost, die auf Obst und Gemüse zielt, sehr stark an die internationale Arbeitsteilung. Und wir wissen sehr genau in diesen Zeiten, dass das brüchige Versorgungsstrukturen sind. Dagegen könnte man natürlich völlig zu Recht sagen, dann essen wir halt Kartoffeln, dann essen wir Getreide, so wie das die Altvorderten getan haben. Aber es ist eben typisch für die heutige Diskussion, dass wir auf der einen Seite die Vorteile, die diese Internationalisierung, Globalisierung mit sich gebracht hat, dass wir die für uns einnehmen, dass wir aber die dahinterstehenden Probleme vielfach ausgrenzen.
Herr Pusch, diese Einwände, die Sie jetzt gerade gehört haben, haben Sie sich darüber vorher, bevor Sie Ihre Ernährung umgestellt haben, Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet, wenn Sie zum Beispiel einen großen Teil von Obst und Gemüse nicht aus regionaler oder aus saisonmäßig bei sich in den Speiseplan einarbeiten können?
Ja, also ich kenne natürlich diese Einwände auch. Ich habe das große Glück, wir haben ein großes Grundstück, wir haben ein paar Obstbäume, wir haben relativ viel Fläche, um selber Gemüse anzubauen. Das hilft uns natürlich, ist natürlich auch rein saisonal. Aber auf das Thema Kühlketten, hochverarbeitete Lebensmittel, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, stellt fest, dass es sinnvoll ist, möglichst wenig hochverarbeitete Produkte zu essen. Und ich finde tatsächlich auch den Einwand etwas schwierig, weil sehr viele Leute legen Wert zum Beispiel auf argentinisches Rindfleisch oder speziell Fisch, der auf der Hochsee gefangen wird und auch auf Kühlschiffen einmal quer um die Welt gefahren wird, bevor er bei uns ankommt. Da sehe ich die Vorteile jetzt von der tierischen Ernährung nicht gegenüber der pflanzlichen.
Okay, habe ich verstanden. Den Punkt, eine Frage würde mich noch interessieren. Wenn Sie jetzt sagen, 4 Kinder sind mit dabei im Haushalt und leben auch vegan, wie kommen die denn damit klar? Wie haben die das empfunden? Und auch zum Beispiel, wenn sie auf einen Kindergeburtstag eingeladen sind und dort darauf achten müssen, was sie zu sich nehmen?
Das ist das Gute. Wir geben denen, wenn die extern sind, keine Vorgaben, was sie dürfen oder nicht dürfen. Die können selber frei entscheiden, was sie wollen. Gegen Fleisch entscheiden sie sich immer. Aber wenn leckerer Kuchen da ist, habe ich kein Problem damit, wenn er mit Eiern gebacken ist.
Okay, Sie sind da nicht ganz so streng und dogmatisch. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Sendung waren. Unter der 00800 hat der Pusch angerufen, 4464 4464. Und ich möchte an dieser Stelle gerne noch Hörerinnen und Hörer animieren. Beteiligen Sie sich an dieser Sendung. Wir haben auch eine Hörerin, die sich per Mail gemeldet hat unter lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die sagt, sie hat so einige Trends erlebt, beschäftigt sich sehr viel mit gesunder Ernährung. Sie hat zum Beispiel erlebt, dass es mal eine Zeit gab, wo der Kaffee böse war, dann war er wieder in Ordnung. Die Butter war mal böse. Dann war sie wieder in Ordnung. Und mittlerweile sei sie Fan, so schreibt sie, der chinesischen Essensphilosophie, die ganzheitlich denkt und keine Kalorien und Vitamine analysiert, wie das im Westen oft geschieht. Das ist auch ein Ausdruck, sich umzuschauen in anderen Kulturen und zu schauen, wie die sich ernähren. Professor Fischer, inwieweit ist das in Deutschland, ist das bei uns im Westen verbreitet, sich zum Beispiel mit chinesischer Essensphilosophie zu beschäftigen?
Es ist momentan weniger verbreitet, als es schon mal der Fall war. Also gerade diese Anlehnung an die traditionelle chinesische Medizin, da gibt es auch eine Ernährungsform, die eine Zeit lang relativ populär war, aber eher so in den 90ern mal. Momentan ist das geringer, aber natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sich dafür interessieren, genauso wie Ayurveda und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder Tendenzen, aber ich würde sagen, aktuell ist es kein größerer Trend.
Da sind wir bei der Frage, was ist denn eigentlich ein Trend und wer macht den aus?
Ja, das ist die große Frage. Da fehlen uns tatsächlich auch immer wieder Daten, um wirklich zu sagen, was ist überhaupt ein Trend. Das ist, glaube ich, unser größtes Problem, das wir finden. Normalerweise sollte es ja messbar sein, aber in den meisten Fällen ist es aktuell eine gefühlte Tendenz, würde ich es mal vorsichtig und kritisch umschreiben. Aber Herr Spiekermann,
ja,
da bin ich auch sehr gespannt, was Sie sagen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn Trends, die ich als Historiker bewerte, haben eine verlässliche Datengrundlage und reichen weit zurück. Zuckerkonsum 1800 oder so. Das sind Erfahrungen, die in Zahlen geronnen sind. Währenddessen unsere Trenddiskussion heute eher auf gegenwärtig beobachtbaren Entwicklungen gründet, die dann in die Zukunft verlängert werden. Das heißt, wir spielen nicht mehr mit Erfahrungen, sondern wir spielen mit Erwartungen. Und das sind, und darüber können wir ja später sicher noch mal tiefer diskutieren, vielfach interessengeleitete Diskussionen sowohl des Staates als auch der Wissenschaft als auch der Medien, die allesamt dort natürlich auch ihre Interessen vertreten.
Mhm. Vegan und regional, wie Ernährungstrends unsere Essgewohnheiten beeinflussen. Das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Und ich habe gesagt, Sie können gerne anrufen und sich beteiligen oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Zum Beispiel interessiert uns die Frage, gibt es nach wie vor, was sagen Sie, den Fetisch Fleisch in Deutschland? Oder einen echten Trend hin zu weniger tierischen Produkten. Wer bestimmt eigentlich, was ein Ernährungstrend ist und welchen Einfluss kann oder sollte Politik darauf nehmen? Das haben wir gerade angesprochen. Thema gleich. Ja, und damit willkommen zurück zur Lebenszeit. Wie wir uns ernähren, ändert sich. Schauen wir auf die Nachkriegsgeneration. Da stand gern Rinderroulade oder das Eisbein auf dem Tisch, wenn man sich was gönnen wollte. Heute wird in Restaurants oder bei Grillfesten auch gern mal der vegetarische Burger serviert. Oder ist das eigentlich eine Klassenfrage? Ernähren sich tatsächlich immer mehr Menschen vegan oder vegetarisch und wer hat da Einfluss drauf? Fragen, die wir in dieser Lebenszeit heute diskutieren. Und damit willkommen zurück nochmal. Wie immer können Sie uns gern Ihre Meinung zum Thema sagen. Und dafür rufen Sie uns einfach an unter der 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an das Postfach lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ja, und wenn wir bei der Frage des Einflusses sind, kommen wir natürlich um Werbung und Medienberichterstattung nicht drumherum.
Neues Jahr, gesundes Ich. Wenn Sie diesen Vorsatz haben, ist eine gesunde Ernährung der Schlüssel zum Erfolg und zwar ganzjährig.
Denn auch bei unserer Ernährung gibt es Trends und Moden, genau wie bei Klamotten.
Und immer wieder landet Neues auf dem Teller.
Gesündeste Ernährung laut Studien, Stand 2023, darum geht es in diesem Video.
Wie sieht sie aus? Die ideale Ernährung. Obst und Gemüse. Für jeden und jede das Beste.
Industriezucker reduzieren und darauf achten, welchen Lebensmittelzucker zugesetzt wurde.
Das Allerwichtigste ist eure Kalorienbilanz.
Süßes, herzhaftes, Getränke. Überall steckt Zucker drin. Und das ist gefährlich.
Die meisten Menschen bringen sich mit Messer und Gabel. Und
man kann sagen, Zucker ist Gift.
Vieles ist ja heute in der Ernährung akzeptiert, aber wenn es um veganes Essen geht, dann wird es schnell ideologisch.
Das hat natürlich diverse Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auch auf unseren Planeten.
Und warum seid ihr noch keine Veganer?
Tja, und diese Frage am Schluss dieser Collage, die Michael Borgers für uns erstellt hat, die greifen wir mal auf. Veganismus. Das hatten wir gerade schon vom Hörer gehört, der sich da entschieden hat für. Geht es da um einen Trend oder ist das ein nachhaltiger Wertewandel innerhalb der Gesellschaft, den wir da beobachten können? Zugeschaltet sind weiterhin der Ökotrophologe Professor Tobias Fischer und der Historiker Dr. Uwe Spiekermann. Was würden Sie sagen, Herr Spiekermann? Sie hatten ja gerade schon mal angedeutet, was Sie vom Thema oder von dem Symboltrend, von dem Worttrend halten. Aber Sie haben sich auch viel mit Konsumgeschichte auseinandergesetzt, wenn wir über Veganismus sprechen. Was ist das?
Nun, Veganismus ist eine relativ neue, für einen Historiker relativ neue Entwicklung, die eben in den 1930er Jahren in angelsächsischen Staaten aufgekommen ist und die dann letztlich in den 70er und 80er Jahren auch in Europa stärkere Bedeutung gewann. Der Vegetarismus hat natürlich viel länger zurückreichendere eine zurückreichende Geschichte. Sie finden natürlich die üblichen Altvorderen der Antike dahin. In Deutschland ist das Mitte des 19. Jahrhunderts auch als Gegenreaktion auf die Ernährungsempfehlung der Ernährungswissenschaft, die eben Fleisch und Eiweiß in den Mittelpunkt ihrer Sache stellen, die aber immer am Anfang die ethische Dimension, die wir ja auch bei dem Hörer gehört haben, in den Mittelpunkt gestanden hat. Der Vegetarismus häutet sich sehr häufig. Es kommen um 1900 gesundheitsbezogene Aspekte hinzu, weil eben gewerbliche Lebensmittelverarbeitung hier an Bedeutung gewonnen hat. In der Zwischenkriegszeit kommen erste ökologische Dimensionen hinzu. Und all das addiert sich auf den vorher vorhandenen Gruppierungen auf. Und wir haben dann seit den 70er, 80er Jahren zudem lebensstilbezogene oder auch moralische Anforderungen, die eben rückfragen, warum wir anderen beispielsweise die Nahrungsgrundlagen wegessen würden. All dies zusammen ist gewissermaßen so eine Akkumulation. Gleichwohl, wir wissen nicht einmal in diesem Lande, wie viele Vegetarier es überhaupt gibt.
Sagen Sie mal, Herr Fischer, woran liegt das, dass wir da so eine, es liegt an der Datengrundlage, ne, dass wir da so blind unterwegs sind?
Genau, wir haben da so ein großes Problem, dass es bei uns mit, ich sag mal, auch Verzehrstudien oder wirklich größeren Befragungen ein bisschen schlecht aussieht. Die letzte nationale Verzehrstudie, die wir hatten, war 2006 bis 2008, der Erhebungszeitraum. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit, beziehungsweise sind die Daten, werden zwar noch viel verwendet, sind aber eigentlich nicht mehr wirklich verwendbar, wenn man mal ehrlich ist. Und was da natürlich schön wäre, wäre, wenn wir es hätten wie in anderen Ländern, wo man dann jährliche Erhebungen hat, wo man dann mit nur leichter Verzögerung die Daten auch bekommt, wie sich die Leute eigentlich aktuell ernähren. Weil was man immer vergisst ist, auf der einen Seite wird vegan, vegetarisch immer als sehr gesund dargestellt, aber wir wissen natürlich gar nicht, wie wirkt sich das aus, wenn das auch in die breite Masse geht. Wir können nicht bei allen Menschen voraussetzen, dass sie ein massives Ernährungsinteresse haben und das den ganzen Tag lang. Weil wie wir auch schon hatten, Ernährung ist Alltag und umso intensiver ich mich damit auseinandersetzen muss, umso langweiliger wird es dann meist auch manchmal. Und dann kommt es eben dazu, dass wir auch in Ernährungsmuster kommen, die ungünstig sind, also mit der hohen Verarbeitung und so weiter und so fort, weil nicht hochverarbeitet bedeutet meist auch sehr viel Zeitaufwand. Und das will man vielleicht auf Dauer auch nicht. Also es kommt immer vieles dazu.
Jetzt sagen Sie, wir haben kein umfangreiches, umfassendes Bild davon, wie wir Deutschen, wie man sich in Deutschland ernährt. Aber es gibt ja so einzelne Dinge. Also bei der Recherche zum Beispiel ist mir der Fleischatlas begegnet. Der wird herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem BUND. Und ich sage mal da eine Zahl, ich glaube, das war die letzte von 2021, dass da die 15- bis 29-Jährigen, also die jüngere Gruppe, laut Umfrage 10,4 sind vegetarisch, 2% etwa vegan. Also da sieht man, da behauptet man in diesem Atlas, dass es ein Trend sei. Würden Sie dem zustimmen oder sind Sie da vorsichtig?
Ich glaube, dass es da aktuell eine Tendenz hin gibt. Allerdings zeigen zum Beispiel auch Erhebungen auch im Bereich der Kinder. Gibt es ja zum Beispiel auch zumindest kleinere Datenauswertungen bisher von einer Kiesel-Studie, die nennt sich eben Kiesel. Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, wenn man dann die Protokolle der Leute ausgewertet hat, dann hat das überhaupt nicht zugetroffen. Dann war es zum Beispiel gar nicht vegan. Und das ist eben das Spannende wieder an der Sache. Ne? Verstehen die Leute überhaupt, was sie darunter verstehen? Oder auch der Begriff des Flexitarismus. Was ist das überhaupt? Ist das für mich, wenn ich vorher ein Kilogramm Fleisch die Woche gegessen habe, dass ich dann vielleicht nur noch in Anführungszeichen 600 Gramm esse? Ne? Vieles ist auch nicht wirklich definiert und vieles haben die Leute auch für sich nicht definiert. Und das ist ein Problem, wo man halt sagen muss, wir brauchen trotzdem wirklich diese Verzehrsdaten, dass wir sehen, ob die Leute, die angeben, eine bestimmte Ernährungsform durchzuführen, diese auch wirklich praktizieren.
Schauen wir mal auf die Praxis, wollte ich sagen. Wir gucken darauf mit Renate Witt-Frei, die uns angerufen hat und uns erzählt hat, dass sie da eine sehr bunte Familie hat, die sie zu versorgen hat, wenn sie zum Familienfest alle zusammenkommen. Schönen guten Morgen, Frau Witt-Frei.
Ja, hallo, guten Morgen, hallo.
Bei Ihnen ist viel los, ne? Wenn Sie da kochen müssen, nach wem richten Sie sich da?
Naja, wir versuchen es natürlich allen recht zu machen, sag ich mal. Also wir hatten jetzt kürzlich ein Fest und die meisten sind, ich sag mal, normal, in Anführungsstrichen, Esser, Fleischesser. Und dann haben wir uns viel Gedanken gemacht, was machen wir für die Vegetarier, für die Veganer. Und dann gab es eben da Salate dazu, die auch sehr gut ankamen. Also es ist ja alles möglich, aber es erfordert eben einfach ein bisschen mehr Aufwand. Und was eben schon gesagt wurde, gesundes Essen, weil man sagt immer, ja, man muss dann viel schnippeln, so, ne? Also, das, ja.
Ja, hat er ja durchaus recht, ne? Es bedeutet, ja, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht ein bisschen mehr vorbereitet, als einfach nur das Fleisch auszupacken. Wissen denn die Veganer ganz klar, was sie da haben wollen und was sie nicht haben wollen? Denn das war ja gerade in der Diskussion, dass manchmal gar nicht so richtig klar ist, was heißt denn vegetarisch, was heißt denn vegan? Wissen Sie da genau? Und die Leute, die sich als solche bezeichnen, was darunter zu verstehen ist?
Naja, bei meiner Tochter, die mir sehr nahe ist, die jetzt auch gerade bei uns zu Besuch, wir sind ja hier bei Hamburg, sie ist eigentlich im Moment in Stuttgart da geht es ja jeden Tag immer mal wieder darum und die weiß schon genau, was sie will, ist auch manchmal jetzt ein bisschen mehr vegetarisch als vegan, will aber wieder vegan. Da geht es auch um Tierwohl und das ist auch ein ganz großes Thema. Und dann, ja, das wissen die schon, aber es gibt dann immer noch so Sachen, ja, der eine macht dann keine Champignons und der nächste keine Zucchini oder was weiß ich. Also es ist schon so und ich möchte natürlich, dass sich alle wohlfühlen und ich selber, ja, ich würde eigentlich auch mehr gesund, aber bin einfach nicht konsequent genug, sag ich mal. So, ja, also die wissen schon, was sie wollen. Am Ende war es auch gar nicht so kompliziert. Eigentlich sollte man dann vielleicht einfach auch mal kurz telefonieren und abklären, so was möchtet ihr essen? Die hatten dann auch noch was mitgebracht, der Sohn meines Mannes. Also ja, so die wissen schon, was sie wollen, ja.
Und wird denn bei Ihnen dann auch diskutiert darüber, ob es gut ist, Fleisch zu essen oder nicht? Ist das
ja,
Thema?
Gerade jetzt war irgendwie wieder eine Dokumentation im dritten Programm. Da ging es um vegane Schnitzel oder normale Schnitzel und so und dieses ganze Verarbeitete. Also mein Mann ist eher so der Verfechter der traditionellen Fleischernährung und ich weiß immer nicht so genau. Es gibt ja, es ist ja in jedem Bereich so, wir haben so viel Information, aber was ist denn eigentlich nun wirklich richtig? Ne? Ist nun wirklich der Wasserverbrauch oder Getreideverbrauch für den Fleischkonsum so schlimm und für die Umwelt? Und da muss man sich dann richtig, richtig reinknien, um am Ende selbst zu entscheiden, was nehme ich denn jetzt zu mir und wie es geht, also bei mir geht es auch oft um das Thema eben Nachhaltigkeit. So, da möchte ich einfach mal eine klare Info haben. Was ist eigentlich richtig, ne? Und was ist eigentlich gut?
Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau.
Ja, sehr gerne.
Und die Frage, den Aspekt, den Sie zum Schluss genannt haben, den würde ich gerne nochmal weiterreichen an Tobias Fischer. Da klingt große Verunsicherung heraus. Erleben Sie das auch so, dass Konsumentinnen und Konsumenten unsicher sind, wie sie sich richtig erstens gesund ernähren und zweitens auch, was es denn eigentlich bedeutet, wenn ich meine Avocado gerne mit im Salat haben möchte und was ist wirklich gut, nachhaltig und was weniger nachhaltig? Erleben Sie das so?
Ja, tatsächlich. Und ich fand die Endfrage sehr zutreffend, aber gleichzeitig auch in dem Moment bin ich innerlich ein bisschen aufgezuckt, weil das Problem ist, leider gibt es diese pauschale Antwort. Was ist das Richtige, was ist das Gesunde Haltende, die gibt es so direkt leider nicht. Das ist das große Problem. Es gibt viele Wege, wie wir uns gut in Anführungszeichen ernähren können. Wir als Menschen haben eben auch eine unglaublich tolle metabolische Anpassungsfähigkeit. Was man halt nur sagen kann, dass zu viel ist halt leider immer ungünstig, wie es halt schon immer war. Und das ist das große Problem und das haben wir in den Ernährungswissenschaften leider schon immer, dass wir diese Pauschalantworten häufig nicht haben. Und was auch dann schon durchgeklungen ist, ist der Aspekt, dass sich eben auch immer wieder mal was bei uns ändert, wodurch dann eben auch das so hingestellt wird, ach, die wissen ja gar nicht, was man eigentlich tun soll. Aber natürlich ist es so, umso mehr Studien und umso mehr Daten wir bekommen, umso eher wissen wir auch, was könnte der Weg sein. Und auch in Richtung Nachhaltigkeit, es fehlen halt auch da zum Teil einfach wirklich die Daten dazu, wo man sagen kann, okay, das ist zumindest, also man weiß, ein hoher Fleischkonsum zum Beispiel ist ungünstig aus Nachhaltigkeitssicht. Ja, okay, aber dann wird es teilweise schon eng, wenn wir in die Richtung gehen, alleine mehr Hülsenfrüchte zu empfehlen. Da hat der Herr Spiekermann auch schon einen Punkt gebracht, da wird es bei uns mit dem regionalen Anbau bei manchen echt schlecht. Ne? Also Linsen und Kichererbsen, die wachsen nicht so gut, das versuchen zwar manche, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit anderen Ländern. Aber auch keiner will dann diese gute deutsche alte Ackerbohne essen, die man auch als Saubohne kennt. Ne? Das sind einfach so Geschichten. Ich glaube, da gehört mehr dazu als einfach nur dieses, es ist jetzt ein Trend, ich muss jetzt was tun, sondern eventuell auch ein breiterer Umschwung.
Ja, und tatsächlich auch wohl eine Frage des Geldes. Das hatten wir am Anfang der Sendung auch schon mal angesprochen.
Absolut.
Dirk Bau hat uns erreicht aus Schleswig-Holstein. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Das ist ein Aspekt, den Sie gern ansprechen würden, stimmt's?
Ja, also ich höre ganz, ganz oft, dass Bio viel zu teuer ist und dass man sich eine vernünftige Ernährung mit wenig Geld eigentlich nicht leisten kann. Ich lebe seit über 10 Jahren mit sehr, sehr wenig Geld. Ich esse fast ausschließlich Bio-Lebensmittel. Ich esse auch Fleisch und zwar entweder Bio-Fleisch oder Fleisch direkt vom Bauern, wo ich weiß, wo es herkommt. Ich habe einen Stiefsohn, der versucht, vegetarisch oder vegan zu leben und habe mich dann damit beschäftigen müssen und habe festgestellt, dass die Ökobilanz vieler Fleischersatzprodukte, die auf Soja oder was auch immer beruhen, nicht wirklich besser ist als die von, im Bioanbau gewonnenem Fleisch.
Herr Bau, da höre ich aber auch raus, dass Sie sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und viel recherchieren mussten.
Ja, allerdings. Ja. Also das ist auch so. Ich glaube, auch viele Menschen haben auch keine Lust mehr. Es wird aber auch in den Medien sehr, sehr viel kolportiert. Im Grunde, man hört ständig, Bio ist teuer, kann sich keiner leisten. Das habe ich, ich täglich einkaufen gehe. Ich komme aus einer Familie, in der immer die Männer gekocht haben, jetzt in der 4. Generation schon. Mhm. Ich kann das nicht bestätigen. Also wenn ich zum Beispiel einen ordentlichen Bio-Joghurt kaufe, dann ist der billiger als die gleiche Menge Joghurt von irgendeinem Markenanbieter. Mhm. Man kann natürlich nicht Bio-Nahrung, ich sage jetzt mal, mit den billigsten Produkten bei Aldi oder Netto oder so vergleichen. Das wäre auch kein fairer Vergleich. Aber viele Leute sagen mir, ich kaufe keine Biomilch, die kostet jetzt 1,80 oder 2 Euro oder so. Und das sind ja mehrere Euro im Monat mehr dann, als ich für andere Milch bezahle. Auf der anderen Seite, ich bekomme aber auch eine bessere Qualität und ich bekomme auch eine bessere, wesentlich bessere Tierhaltung als in der Industrie, in der industriellen Milch oder sonstigen Nahrungsmittelgewinnung. Und oft kommen so Argumente dann auch von Leuten, denen sage ich dann, ja, aber du gibst auch 200 Euro im Monat für Zigaretten aus.
Ja.
Das fragt man sich, wo spart man?
Ja,
fehlt mir oft das Bewusstsein.
Das ist eine interessante Frage, Herr Spiekermann. Es heißt doch immer, dass um uns herum in Europa zum Beispiel die Franzosen sehr viel Wert auf gutes, qualitativ hochwertiges Essen legen und auch durchaus mehr Geld dafür ausgeben. Ist das nach wie vor so?
Das ist nach wie vor so, auch wenn insgesamt der dominante Trend natürlich die relative Reduktion der Ausgaben ist. Wir geben hierzulande vielleicht noch 13% unserer Einkommen für Essen und Ernährung aus. In Frankreich ist das dann 15-16%. Aber das ist eben verglichen mit Werten, wie es noch vor 100 Jahren bestanden, eben 50% des Einkommens für Essen, weil man insgesamt ärmer war, natürlich nicht so bedeutsam. Aber ich darf vielleicht noch mal ein Wort auf den in Rückgriff auf den Hörer zuvor sagen, weil es ist natürlich richtig, dass dass Bio, wenn man viel Zeit aufwendet, wenn man gutes Wissen hat, natürlich eine praktikable Ernährungsform auch für Leute ist, die nicht so viel verdienen. Aber dann stoße ich mich zum Beispiel schon an den Hinweis von Aldi, denn Aldi ist der größte Verkäufer bundesweit von Bioprodukten. Mhm. Und damit kommen wir auf ein höchst spannendes Feld, nämlich die innere Differenzierung dieses gesamten Bereiches. Wir müssen ja uns vor Augen führen, dass wir beim Biotrend in den 70er und 80er Jahren von vielen engagierten, sehr kleinen Ladnern oder einzelnen Bauern ausgegangen sind, die diese Bewegung mit angestoßen haben. Wir haben aber in den nachfolgenden Jahrzehnten natürlich genau die gleichen Entwicklungen im Absatz und insbesondere im Handel, wie das in den 50er, 60er Jahren bei der allgemeinen Ernährung war. Das heißt, wir haben große filialisierte Ketten und wir haben eine Ausdifferenzierung der Qualitätskriterien. Ein Demeter-Bauer wird sehr wohl seine Rückfragen haben, wenn er beispielsweise ein allein EU-zertifiziertes Bioprodukt annimmt. Ich meine, es gibt in Brandenburg natürlich Eier von glücklichen Kühen, von Hühnern. Aber so ein Stall Bio-Eier, das sind 50.000 Hühner, die dort gehalten werden, natürlich unter besseren Bedingungen als etwa in weiten Niedersachsens. Aber wir sollten hier doch lernen, diese Chiffre Bio auch zu hinterfragen.
Ja, es gibt viele Labels darauf.
Und, ja, und Sie haben natürlich auch im Bio-Bereich mit Bio-Qualität Lebensmittel, die einer prototypisch gesunden Ernährung dann doch nicht entsprechen. Mhm. Also deshalb ist diese Trenddiskussion Bio gut, alles andere nicht gut, höchst fraglich. Und andere Länder machen das auch anders. Denken Sie an die integrierte Landwirtschaft in der Schweiz, die 50% des gesamten Lebensmittelangebotes betrifft. Das ist Fortschritt in der Masse und nicht wie bei uns dann ein Spitzenprodukt mit vielleicht 5, 7, 10%, je nachdem, wo man da zählt.
Mhm. Ich würde ganz gerne noch wissen von Herrn Bau, trauen Sie denn den Labels oder sind Sie dann immer hinterher und schauen nochmal, recherchieren nochmal, was sich dahinter eigentlich verbirgt, wenn da Bio draufsteht?
Ja, also das EU-Bio-Label würde ich, sag ich mal, als Mindestanforderung, die man grundsätzlich an Lebensmittel stellen sollte, ansehen. Und ja, ich kaufe teilweise auch EU-Bio-zertifizierte Sachen. Die meisten Sachen, die ich kaufe, sind aber tatsächlich Bioland oder auch Demeter oder von anderen zertifiziert, weil eben das EU-Bio wirklich nur ein Mindestmaß erfüllt. Mhm. Da sind auch, muss man auch sagen, auch aufgrund von Lobbyismus der großen Nahrungskonzerne, die Hürden sehr, sehr gering gelegt worden damals, um überhaupt dieses Siegel draufkleben zu können.
Ich sage vielen Dank, Herr Bau, dass Sie angerufen haben. Und von Schleswig-Holstein gehen wir nach Hessen, nach Frankfurt am Main zu Herrn Traser. Er hat sich auch sehr bewusst dazu entschieden, regional einzukaufen, also sich bewusst auch mit dem auseinandergesetzt, was bei ihm auf den Teller kommt. Schönen guten Tag, Herr Traser.
Schönen guten Tag. Meine Familie hat schon vor 50 Jahren in Schneppenhausen Spargel geholt. Damals gab es in Schneppenhausen, das ist ein kleiner Ort zwischen Frankfurt und Darmstadt, irgendwie 200 Häuser und 400 Spargelablieferer bei der Genossenschaft. Ich hole alles in Offenbach auf dem Markt oder die Eier dann auch noch in Schneppenhausen, weil die schmecken einfach anders. In Offenbach auf dem Markt. Nur ich bin heute von Frankfurt nach Offenbach gefahren mit der S-Bahn. Oberrat, das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, das ist die Gemüseanbaugegend von Frankfurt. Mhm. Da kommt unter anderem die grüne Soße her. Ah. Da ist ein Drittel der Felder brach.
Und das
genauso wie, ja,
was schließen Sie daraus, Herr Traser? Das heißt?
Das wird immer schwieriger, sich regional zu ernähren, mhm, weil es keiner mehr macht. Mhm. Sie finden in Nippes auf dem Markt vielleicht noch zwei Anbieter, die regional selber was anbauen.
Und Nippes ansonsten ist in Köln, muss man dazu sagen. Das meinen Sie? Nippes in Köln.
Genau, Nippes, ja, in Köln.
Ja.
Damit Sie es auch kennen.
Ja.
Und wenn Sie sich drumherum anschauen, Metzger irgendwo in der Umgegend von Köln oder Frankfurt, die selber schlachten, finden Sie ja gar keine mehr.
Ist das korrekt, Tobias Fischer? Sie sind Ökotrophologe und beschäftigen sich viel damit, dass ich in einer Großstadt zum Beispiel Schwierigkeiten habe, an regionale Produkte zu kommen?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, in welcher Großstadt man sich natürlich auch befindet. Ich würde sagen, gerade wir in Münster leben ja in so einer kleinen Idylle noch mit viel ländlicher Umgebung drumherum. Bei uns wird es einfacher sein als in den anderen Großstädten. Aber ansonsten könnte ich da jetzt nichts Pauschales sagen. Mhm. Also da, ja.
Herr Traser, mich würde noch interessieren, Sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, regional zu kaufen. Und ich habe gerade rausgehört, der Geschmack ist Ihnen sehr wichtig. Ist das der Grund, ja, warum Sie sagen, ich kaufe regional?
Natürlich, ich kaufe regional, weil da weiß ich, was ich kriege. Nur es wird immer schwieriger, zum Beispiel sowas wie Dörrfleisch zu kaufen. Da müssen Sie schon... Das ist Rot-Weiß-Rot-Weiß-Schwarte. Und dass sie das in der richtigen festen Form kriegen, wie sie das früher hatten, um zum Beispiel eine Linsensuppe zu kochen. Also es wird das Angebot auf dem Offenbacher Markt wird immer, immer kleiner. Mhm. Und sie kriegen immer, und Bio, das, was zertifiziert ist, da kostet die Zertifizierung 3.000 Euro unten weg. Das heißt, ein winziger Anbieter kann sich das gar nicht leisten. Mhm. Also das wird irgendwann hingehen, dass es so ist wie in Frankreich und Paris. Da gibt es Genossenschaften, da haben sie 10 Jahre Wartezeiten, da haben sich reiche Leute einen Bauern zusammengekauft.
Es gibt verschiedenste Ideen davon, wie man Bauern, auch regionale Bauern, unterstützen kann, zum Beispiel indem Genossenschaften gegründet werden. Herr Traser, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenlose Nummer. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk heute. Wir diskutieren darüber, warum Essen so viel mehr ist als Nahrungsaufnahme und wie Ernährungstrends, wie zum Beispiel regional, aber auch vegan oder vegetarisch sich zu ernähren, unsere Speisepläne verändert. Und nach den Nachrichten um 11 Uhr geht es an dieser Stelle weiter. Sie können uns auch eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unter dieser Mailadresse können Sie gerne auch Ihre Telefonnummer hinterlassen, dann würden wir Sie zurückrufen und mit in diese Sendung holen. Gleich um kurz nach 11 nach den Nachrichten diskutieren wir an dieser Stelle weiter. Bis gleich.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Vegan und regional, wie Ernährungstrends unsere Essgewohnheiten beeinflussen, so ist die Sendung heute überschrieben. Willkommen zum dritten Teil der Lebenszeit. Nach wie vor in der Runde mitdiskutieren werden der Ökotrophologe Tobias Fischer und der Historiker Uwe Spiekermann. Und über lebenszeit@deutschlandfunk.de hat uns Hörerin Gabriele Gersch erreicht. Die sagt, ein Trend ist, wenn Menschen für dumm verkauft werden. Und als kleines Beispiel von unsäglich vielen, Rama, gerade ihren minderwertigen Inhalt mit großer TV-Werbung, einen Touch von Nachhaltigkeit gibt, also der Aspekt von Greenwashing, und wir geben uns Labels, die Bio oder Gesundheit erzeugen, aber längst nicht sind. Diesen Aspekt, den interessieren offenbar viele Hörerinnen und Hörer. Und dann haben wir Christa Schneider, die uns per Mail erreicht hat und schreibt, sie esse Fleisch 100 Gramm zweimal die Woche. So explizit weiß sie das offensichtlich. Und sie sagt, ich weiß nicht, warum das Fleischessen so exorbitant wichtig geworden ist. Das wäre ja mal interessant, warum Fleischessen jetzt zu einem Symbol für Freiheit wurde. Und da würde ich ganz gern den Historiker fragen in der Runde, Herrn Spiekermann. Warum ist Fleischessen so massiv emotional aufgeladen bei uns?
Weil die gesellschaftlichen Eliten, weil die Oberschichten den Konsens des Fleischessens aufgekündigt haben und weil sie stattdessen eben den Verzicht probieren, weil sie natürlich auf der anderen Seite eine Füllhorn von Alternativen haben, was andere eben nicht haben. Ich finde aber in der Frage steckt noch was anderes, nämlich dass Trends, wie wir sie heute haben, eben einerseits sehr stark wirtschaftlichen Interessen dienen. Und wir sollten uns grundsätzlich das vor Augen führen, dass die modernen Trends interessengeleitet sind. Es geht um neue Produkte, es geht um Dienstleistungen. Und selbst wenn die uns zusagen, ist Bio in diesem Fall analog zu Rama zu setzen. Es geht zudem um wünschbare, um gute Entwicklungen, wobei das Gute eben von sehr kleinen Gruppen oder eben von Interessengruppen definiert werden. Und es geht natürlich immer auch darum, dass man ein gutes Thema findet, über das man reden kann. Und auch dafür bietet sich Fleisch natürlich an. Aber wir sollten auch im Auge behalten, dass diese Trenddiskussion zentrale Aspekte unseres Essens ausgrenzt.
Mhm. Trotzdem bleibe ich noch mal beim Fleisch, wenn Sie gerne auf was anderes kommen würden. Ich würde von Tobias Fischer noch mal interessieren, gilt denn Fleischessen immer noch als Statussymbol, so wie wir es gerade quasi von der Hörerin gehört haben? Gilt das als männlich?
Ach, das ist auch immer ein schönes Thema. Ich glaube, in manchen Teilen der Gesellschaften schon noch, aber ich glaube, in weiteren Teilen eher in der heutigen Zeit wird das nicht mehr unbedingt mit der Männlichkeit assoziiert, wie man es denkt. Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie man es sich auch anschaut, aber ich würde jetzt nicht primär da auf eine Richtung gehen können. Was ich aber gern nochmal aufgreifen würde, weil wir die vorherigen Hörer, dann war ja direkt dann auch der Aspekt mit den Nachrichten. Es ist natürlich so, ich glaube auch, dass man sich gesund und ausgewogen ernähren kann mit wenig Geld, das geht schon, aber was wir immer so ein bisschen vergessen, ist einfach, dass da auch eine gewisse Ernährungskompetenz und auch eine Kochfähigkeit, die damit zusammenhängt, dazugehört und das beobachten wir über die Jahre hinweg, dass das weniger wird und auch dieses, wie gehe ich mit Lebensmitteln um, die vielleicht schon ein bisschen schlechter aussehen, wie verwerte ich die? Früher hat man dann halt eingekocht, man hat Marmelade gemacht. Und das ist bei vielen gar nicht mehr so das Übliche. Und das vergessen wir schnell bei dem Ganzen. Wir sehen dann immer nur, ja, es ist doch möglich, aber wir sehen nicht, dass teilweise diese Leute diese Kompetenz nicht mehr haben.
Mhm. Jörg Vogt hat uns erreicht aus Magdeburg. Da würde ich gerne fragen, Herr Vogt, wissen Sie noch, wie man Marmelade einmacht? Oder wissen Sie noch, wie man einen Kuchen backt?
Ja, das weiß ich.
Und geben Sie das auch weiter an Ihre Kinder möglicherweise? Oder wie erleben Sie das? Ist das ein Thema in verschiedensten, zum Beispiel Freundeskreisen oder Begegnungen, die Sie haben, wie man gut kocht, was gutes und ausgewogenes Essen bedeutet?
Ja, ich bin quasi das Pendant zu Ihrem ersten Hörer. Mhm. Ich habe auch 4 Kinder. Mhm. Wir leben nicht vegan. Aber jedes Kind kann bei uns kochen und backen. Also die Kinder sind von 9 bis 16. Und die kochen auch mit Begeisterung die Marmelade ein von den Früchten, die wir aus dem Garten holen. Und das ist tatsächlich ein Thema, also auch in der Umgebung. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Varianten. Es gibt Vegetarier, es gibt, glaube ich, auch einen Veganer und es gibt so diesen Durchschnittsesser.
Bei Ihnen jetzt in der Familie, meinen Sie?
Auch im Bekanntenkreis, weil Sie gefragt haben, ist das ein Thema im Bekanntenkreis? Ja, das ist im Bekanntenkreis. In der Familie ist es so, meine Älteste, die meidet Fleisch im Augenblick ein wenig. Das ist nicht so, dass sie keins isst, aber in der Regel verzichtet sie darauf.
Und das tut sie aus welchen Gründen? Wissen Sie das, weil sie es nicht mag oder weil sie tatsächlich auch Bedenken hat?
Nee, sie verzichtet, weil es ihr nicht schmeckt. Also sie ist relativ pragmatisch. Es war auch eine Schule, die sich zum Beispiel bei Fridays for Future nicht beteiligt hat, weil sie gesagt haben, wir als Schüler des Gymnasiums wollen nicht verzichten, eigentlich. Also wäre es ja auch unsinnig, wenn wir demonstrieren, also tun wir es auch nicht. Also die macht das eher so pragmatisch, weil es ihr nicht schmeckt. Ich glaube nicht, dass sie großartig Tierwohl im Auge hat.
Und wie entscheiden Sie in Ihrer Familie, was auf den Teller kommt und was gegessen wird?
Wer kocht, hat Auswahlrecht, also primäres Auswahlrecht. Und dabei wird berücksichtigt, was die anderen gerne essen. Und ansonsten setzen wir uns quasi am Freitagabend zusammen und beschließen, was wir in der kommenden Woche essen, weil wir arbeiten, die Kinder gehen zur Schule und dann wird es beschlossen und dann wird es halt jeden Tag gekocht. Und so wird bei uns entschieden, was auf den Tisch kommt.
Das heißt aber auch, Sie setzen sich intensiv mit dem Thema Ernährung auseinander, was wir gerade gehört haben, ja nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Total. Mhm. Also das spielt bei uns eine ganz große Rolle. Also auch was gegessen wird. Also wir kaufen zum Beispiel unser Fleisch, um mal noch ein Alternativ zu haben. Wir kaufen einmal im Jahr Fleisch und zwar einmal beim Bauern, der Freilandschweine hält. Da holen wir quasi ein halbes Schwein und das Gleiche machen wir mit dem Rind und das Gleiche machen wir beim Fischer. Und dann ist das, was im Grunde genommen über die 365 Tage reicht. Das tut es auch. Und da verwerten wir natürlich alles, was so ein Tier bietet. Insofern ist es natürlich eine ziemlich umfassende Geschichte, wenn man jede Brühe selber kocht und jede Sache selber kocht. Also wir halten das für sehr pragmatisch.
Das klingt auch sehr pragmatisch, aber eben auch, Uwe Spiekermann, danach, das ist nicht unbedingt der Standard in Deutschland, oder? Wenn wir wissen nicht viel darüber, was die Deutschen essen, aber wie würden Sie das einschätzen? Ist Herr Vogt da ein vorbildliches...
Ja, eindeutig ein vorbildliches und sehr sympathisches Beispiel. Aber generell gilt, dass der Zwang und die Fähigkeit, Speisen zuzubereiten, ja seit Jahrzehnten abnimmt. Ein Großteil unserer heutigen Lebensmittel ist eben bereits bearbeitet und muss lediglich noch erwärmt, teils gar nur gegessen werden. Also das heißt, dass das Essen ehedem ein umfassender Prozess von Einkaufen, Zubereiten, Verzehren, Verdauen, Entsorgen, das konzentriert sich eben immer stärker auf Essen im Sinne von Nahrung allein zu sich nehmen oder von Essen zu kaufen. Wir werden von Zubereitenden zu Käufern und dadurch entgleitet Essen natürlich unseren Sinnen und wird zugleich auch immer stärker als etwas von uns nicht mehr wirklich Bestimmtes wahrgenommen.
Dabei boomen ja die Kochsendungen im Fernsehen, ist mir noch bei der Recherche wieder aufgefallen. Ja, da wird gebrutzelt, getestet, gebacken. Ist das eine Werbeveranstaltung, damit wir das genau wieder tun oder wie verstehen Sie das?
Das ist ein virtuelles Leben. Das heißt, man lässt sich virtuell von anderen bekochen, weil man diese Teilhabe natürlich noch möchte, die man vielleicht aus der eigenen Familie dann noch kennt. Es hat aber nichts mit dem realen Kochverhalten zu tun. Es ist zwar so, dass wir nicht mehr dass die Zeit, die wir für Essen und Zusammensein verwenden, seit zwei Jahrzehnten nicht mehr zurückgeht. Aber generell kocht eben nur noch 2/5 der Bundesdeutschen täglich. Das ist nicht viel.
Fragen wir mal bei Frau Weimann nach. Aus dem Raum Timmendorf hat sie uns erreicht hier in der Lebenszeit. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wird bei Ihnen noch gekocht?
Täglich.
Und das machen Sie oder wer erledigt das bei Ihnen in der Familie?
Ich bin jetzt in der Pension und koche auch für mich täglich. Mein Mann ist gestorben, der war Ernährungswissenschaftler. Also seit Jahrzehnten ist das die Ernährung bei uns wichtig. Auf einem Bauernhof aufgewachsen, Vater Dorfschullehrer, der hat immer für Lupine geschwärmt und für Erbsen. Erbsen und Lupinenprodukte sind auch bei uns zurzeit hoch im Kurs, weil wir Alternativen überlegt haben zur Proteinversorgung in Richtung Fleisch. Und meine Tochter ist da, mein Schwiegersohn, die sind da sehr findig. Und mit Lupinenkapseln und Erbsenprodukten. Gestern habe ich gerade Erbsenreis ausprobiert.
Also Sie sind da auch sehr, sehr, die probieren gerne neue Dinge auch mal aus.
Ja, und ich finde es auch wichtig, dass es Alternativen gibt. Meine Tochter ernährt sich seit kurzem vegan. Dass es auch wichtig ist, dass sie keine hochverarbeiteten Sojaschnitzel isst.
Also Hochverarbeitung war ja auch schon viel Thema.
Ich habe die Sendung gerade eben erst
Ja, gehört. Ist gar nicht schlimm. Aber ich würde ganz gerne an den
Ökotof... Und was ich noch wichtig, finde zu der Frage vorhin, ich habe oft gesagt zu meinen Kindern, ich finde es fast wichtiger, dass ihr gut kochen könnt. Da habe ich immer drauf geachtet, von klein auf, als das Abitur zu machen. Also Abitur haben wir auch gemacht. Aber jetzt fürs Kochen, das Kochen so en passant oder auch irgendwie einbauen, wenn ich alleine bin, bin, stelle ich mir ein Hörbuch an und koche dann in Ruhe und so weiter. Das ist oder man kocht für 3 Tage Eintöpfe mit Linsen. Das ist alles doch gar nicht hochdramatisch.
Mhm. Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Weimann, und an den Ökotrophologen Tobias Fischer. Kennen Sie sich ja viel aus, was so insgesamt in den Küchen in Deutschland so los ist und was so die Fragen dort sind. Vielleicht haben wir sehr vorbildliche Hörerinnen und Hörer, gerade die Mutter, die viel weitergibt an Koch und Kochkunst. Aber sollte das mehr aus Ihrer Sicht Teil auch von Bildung sein, zum Beispiel in der Kita oder in der Schule, dass wir Umgang mit Lebensmitteln in die schon Bildung in der Schule reinbringen?
Absolut. Also das ist ja eine der großen Forderungen aus dem Ernährungsbereich. Und das besteht ja seit Jahren, diese Forderung, dass eben mehr auch Ernährungsbildung und auch mehr in die Ernährungsbildung investiert wird. Aber nicht nur aus dem Grund, dass man eben wieder mehr lernt in Richtung Ernährung klassisch, sondern es verbindet einfach auch. Wir hatten ja den Aspekt auch schon, gemeinsames Kochen ist eine gemeinsame Aktion. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache. Und es kann auch Sprachbarrieren überwinden. Also es hat viele positive Aspekte, wenn man alleine diesen klassischen Kochunterricht sich zum Beispiel anguckt, egal ob es dann eben im Bereich von dem Kindergarten ist oder dann später in der Schule. Es hat viele Aspekte, die einfach positiv sind aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir einen Landwirtschaftsminister aktuell, der zu weniger Fleischkonsum anregt. Herr Spiekermann, kann denn Politik tatsächlich unsere Ernährungsweise beeinflussen? Also in Vergangenheit war es ja nicht so erfolgreich, wenn wir an den Veggie Day denken. Das war eher kontraproduktiv, würde ich jetzt mal sagen.
Solche staatlichen Maßnahmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie mit Leid und Not verbunden sind, also in den Rationierungswirtschaften der Kriegs- und Nachkriegszeiten. Wir haben ja in der deutschen Geschichte mehrere Beispiele für Verbrauchslenkungen, die dazwischen versucht worden sind. Während des Nationalsozialismus als Teil einer Aufrüstungspolitik und einer Autarkiepolitik, während der DDR zum Abschöpfen von Überschüssen. Und beide haben nicht sonderlich gut gelitten, obwohl ein nationalsozialistischer oder sozialistischer Staat hier natürlich ganz andere Möglichkeiten hat. Ich glaube, es ist eine fatale Selbstüberschätzung des Staates, dass er hier etwas tun kann. Aber es kommt natürlich bei der jeweiligen Wählerschicht gut an. Es ist für mich reine Symbolpolitik. Unabhängig davon, dass eine Regulierung bei Problemlagen natürlich wichtig ist. Denken Sie an Tabak, denken Sie an Alkohol und ähnliche Entwicklungen.
Ja, da kommen wir. Dankeschön für die Überleitung. Sehr gut zu Herrn Gauster aus Niedersachsen, der uns auch angerufen hat. Er hat vor 2 Monaten, so kann ich hier lesen, Ernährungsumstellung gemacht. Herr Gauster, mögen Sie erzählen, warum das notwendig war?
Ja, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Also grundsätzlich nötig war es aus folgendem Grunde, da meine Ärztin zu mir gesagt hat, ja, mein Lieber, du hast eine kleine Fettleber, dann hast du einen Gallenstein und was ist los? Und wir essen eigentlich schon seit gut 10 Jahren sehr, sehr stark vegetarisch, allerdings auch immer wieder auch gerne mit Fleisch, weil Fleisch ist einfach super einfach schnell gemacht und man kann mit viel Gewürzen wunderprächtig was rausholen. Und wenn ich natürlich, ich sag mal, vegan oder vegetarisch koche, ist es ein Wahnsinnsaufwand. Ich denke auch, das scheut die Leute einfach auch. Aber ich stelle natürlich fest, weil ich ein Hobbykoch bin und denn wenn wir hier am Kochen sind und ich habe viel, viel Mühe ins Essen reingesteckt, in das vegetarische Essen, dass die Leute auch begeistert sind und auch gar kein Verlangen nach Fleisch haben. Und ich kann jetzt nur sagen, dadurch, dass ich das jetzt 2 Monate wirklich radikal gemacht habe, auf alles verzichte von Fleisch, Zucker und Alkohol, Bauchumfang ist weniger geworden, der war eh nicht groß, aber ist weniger geworden, die Blutwerte sind besser geworden und das allgemeine Wohlbefinden ist wesentlich besser. Also ich habe mehr Ausdauer, mehr Kraft mit allem drum und dran. Und da stelle ich eben fest, dass ich auch durchaus Fleisch ohne weiteres verzichten kann. Ich habe auch gar keine Lust mehr drauf.
Mhm. Aber der Hinweis der Hausärztin war wichtig. Wenn Cem Özdemir das zu Ihnen gesagt hätte, hätte das keine Wirkung gehabt. Wie würden Sie das einschätzen?
Da ich keinen persönlichen Kontakt mit Cem Özdemir habe, ist das eine ganz andere Geschichte. Und auch wenn man erst 51 ist, man fühlt sich ja trotzdem jünger. Und wenn zu einem gesagt wird, in Ihrem Alter muss man darauf achten, dann denkt man auch, okay, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt muss ich tatsächlich was für mich tun und mal was umsetzen. Und das hat im Kopf den Klick gemacht. Und ich kann halt nur sagen, es geht einem wesentlich besser damit.
Wie hat denn das Umfeld reagiert, Herr Gauster? Wenn Sie bislang bei der Grillparty bei der Wurst mit dabei waren?
Mit Unverständnis.
Mhm.
weil wir leben ja auf dem Dorf und da wird halt doch extrem viel Fleisch gegessen. Es wird zu jeder Möglichkeit gegrillt. Es liegt immer totes Tier auf dem Tisch und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht's gut damit. Die anderen schütteln den Kopf und sagen, ja, das musst du ja wissen, du wirst irgendwann sowieso wieder zur Wurst greifen. Das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht, weil es geht mir ja sehr gut damit. Und man merkt es einfach auch, für die ganze Verdauung hat sich verändert und so weiter. Es ist wirklich eine Umstellung sondergleichen. Und wenn man das einmal im Kopf umgesetzt hat, ist es auch wirklich hervorragend.
Und wie sind Sie an leckere Rezepte gekommen, um dann komplett umzustellen?
Ich koche seit vielen, vielen Jahren leidenschaftlich gerne und ich probiere extrem viel aus. Mhm. Und wir sind auch regelmäßig gestern in einem Biohotel und da kann ich sehr gut mit dem Koch agieren und bekomme da Ideen, nehme Ideen mit und setze sie hier um und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Mhm. Tobias Fischer, Gesundheit haben wir jetzt gehört, das ist ein wichtiger Aspekt bei dem Hörer. Das scheint wenn man sich die Ernährungstrends so anschaut, egal wie unterschiedlich sie auch sind, ein zentrales Kriterium für viele zu sein, wenn sie umstellen,
ja,
oder?
Aktuell wirklich ein sehr zentrales Thema. Man muss aber auch sagen, dass trotz Hinweise der Ärztin oder des Arztes hat man nicht unbedingt das auch alle immer umstellen. Das ist natürlich auch sehr vorbildlich hier und natürlich auch sehr schön, dass man sich dann an der Ernährungsform so rantastet und sie dann auch für sich findet. Das finde ich immer sehr schön. Das ist ja auch der Sinn dahinter. Wir müssen ja was für uns finden, was zu uns passt, wo wir uns wohlfühlen. Die Problematik, die wir immer haben, ist natürlich, dieses Gesund ist manchmal auch so ein bisschen inflationär. Also gerade wenn wir an den Vegetarismus denken, haben wir auch den Aspekt natürlich drin, dass es alles immer als gesund gilt. Dabei ist das gar nicht unbedingt der Fall. Also wir kennen dort durchaus Ernährungsmuster, wo wir sehen, dass zum Beispiel dann auch wieder zu Produkten gegriffen wird, die nicht unbedingt so günstig sind. Also in jeder Ernährungsform kann ich durchaus auch nicht so gesund mich ernähren. Das ist was immer ein bisschen vergessen wird. Es liegt ja nicht primär daran, dass ich auf Fleisch verzichte, sondern es liegt einfach daran, dass die meisten, die wirklich dann auch gut machen, sich stark informieren, die stellen dann die Ernährung komplett um, switchen alles um, gehen auf mehr Obst und Gemüse und so weiter und so fort. Es gibt aber auch welche, die essen dann zum Beispiel nur noch gebackenen Camembert. Das ist natürlich auch nicht der Hit. Okay. Vegetarisch ist es, aber
also vielfältig sollte es sein. Schauen wir nochmal auf natürlich die anderen Trends, die sogenannten. Also zuckerfrei gibt es, haben wir gerade gehört, auch von dem Hörer. Low Carb, also kohlenhydratarme Ernährung, kein Alkohol oder nur noch regional. Was immer da auffällt, ist das, was weggelassen werden muss. Verzicht, ja. Herr Spiekermann, ist das Thema.
Ja, Verzicht ist eine durchgehende Trope der deutschen Ernährungsgeschichte. Sparsamkeit der Hausfrau, die kluge Hausfrau, die dafür zu sorgen hat, man muss sich nach der Decke strecken. Auch das ist vielfach interessengeleitet. Also natürlich sollten sich die Bauern dann der Sparsamkeit anheimgeben, danach die Bürgerfrauen, währenddessen eben andere durchaus schwelgten. Sparsamkeit ist an sich eine sinnvolle Sache. Das ist überhaupt keine Frage, aber sie hat eben immer ihre Grenzen. Denn Essen, das sollte man nicht unterschätzen, ist eben etwas, was mit permanenten Unterbrechungen zu tun hat. Sie haben eben das normale Leben, teils während der Woche. Aber sie wollen dann auch ausbrechen. Sie wollen dann auch anderes haben. Sie wollen das Fest feiern. Sie wollen auch mal dann das Fett den Mund runterlaufen lassen oder auch mal lallend freudig durch die Gegend dringen. Nicht, dass ich das empfehlen würde, auf keinen Fall. Aber wir müssen dieses Auf und Ab, was Essen und Trinken uns ermöglichen, das müssen wir eben auch als eine durchaus produktive Kraft haben. Wer ab und an wirklich über die Stränge schlagen kann, der wird vielleicht auch einfacher mit einem normalen Essen, einem sparsamen Dasein umgehen, weil er weiß, er kann immer wieder ausbrechen.
Mhm. Frau Hartmann hat uns angerufen aus dem Raum Stuttgart, lese ich. Schönen guten Tag erstmal. Und Sie kochen jeden Mittag und zwar querbeet, steht hier. Was heißt das?
Ja, guten Morgen. Ach, ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Ich versuche jetzt einfach zu beschränken.
Ja, bitte.
Wir sind ein altes Ehepaar. Mein Mann ist 92, ich bin 74 und ich koche mehr oder weniger seit 50 Jahren. Mhm. Ich koche querbeet, ja, vegetarisch, normal, gelegentlich vegan wegen entsprechenden Familienmitgliedern. Und ich muss dazu sagen, wir beiden Alten sind knallgesund. Und
woran liegt das?
Ein weiterer Aspekt ist für mich irgendwie, ja, ich möchte aus ökologischen Gründen selbstverständlich nicht viel Fleisch essen. Wir essen also höchstens einmal in der Woche Fleisch. Und ich möchte keine Lebensmittel verschwenden. Das mache ich auch nicht. Wenn ich mal etwas Frisches in Anführungszeichen wegwerfe, das passiert also einmal im halben Jahr. Ja, also ich mache mir einen Kochzettel, nach dem kaufe ich ein und dann verbrauche ich das mehr oder weniger kontinuierlich. Außerdem haben wir eine Lagerhaltung, wir haben also eigene Obstbäume oder im Familienkreis Obstbäume und wir haben einen sogenannten Lagerkühlschrank, der also frische Lebensmittel doppelt so lang frisch hält wie normal, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ich Milchprodukte einkaufe, zum Beispiel Ort, meistens sind die schon längst über das Verfallsdatum raus und immer noch prima.
Also das heißt
dann
auch, ja,
koche ich ein und mache Marmeladen und solche Dinge. Ja gut, ich bin privilegiert, weil ich natürlich auch die Zeit dazu habe.
Genau, ne? Zeit ist ein Faktor, hatten wir gesagt, und vielleicht auch tatsächlich das Geld und das Wissen darum, was ich denn alles mit den Produkten machen kann. Woher wissen Sie, was Sie zum Beispiel zweit, dritt, vielleicht sogar viert verwerten können und wie?
Sie meinen, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Woher Sie das Wissen, darüber haben, über Nahrung, über Rezepte?
Och, also das ist einfach Interesse. Ne? Mir ist es zu langweilig, immer das Gleiche zu machen. Und insofern koche ich mehr oder weniger international und habe ewig viele Rezeptbücher, damit es nicht langweilig wird. Und ja, und außerdem in unserem Freundes- und Bekanntenkreis haben wir Veganer, wir haben Vegetarier. Wir essen ja auch bei denen und finden deren Sachen total lecker. Ja, also daher kommt das einfach. Es kommt durch Austausch, durch Medien, durch Lesen. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, gibt es trotzdem für mich wichtigere Themen als jetzt das Essen.
Okay, also es ist durchaus der Fokus drauf, aber Sie würden sagen, es gibt auch wichtigere Themen als das Essen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie angerufen haben, Frau Hartmann. Die Lebenszeit zum Thema Ernährung. Und an dieser Stelle sind wir schon fast am Schluss angekommen. Deshalb muss ich Dankeschön sagen. Professor Tobias Fischer von der FH Münster hat mit uns diskutiert, Ökotrophologe, und Dr. Uwe Spiekermann, Historiker. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitmachen und Mitdenken. Und ich möchte noch hinweisen auf das Thema in der kommenden Woche. Dann wird es in der Lebenszeit um die Liebe unseres Lebens gehen und die Frage, wie umgehen nach dem Tod der Partnerin oder des Partners, wie umgehen mit allein zurückbleiben. Nach Jahren der Gemeinsamkeit, wenn die Lebensliebe stirbt. So ist der Titel der Sendung am kommenden Freitag. Und auch da freuen wir uns, wenn Sie sich beteiligen und berichten von Ihren Erfahrungen. Sie können dafür jetzt schon eine Mail schreiben an die bekannte Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie wollen, hinterlassen Sie gern auch Ihre Telefonnummer. Dann schalten wir Sie nämlich, wie Sie auch diese Woche gehört haben, gerne bei uns mit in die Sendung zur Diskussion. Also beteiligen Sie sich gerne. Und deshalb muss ich auch noch mal sagen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die heute mit dabei waren. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich wünsche jetzt ein gutes Wochenende und, falls Sie grillen sollten, guten Appetit, egal ob Fleisch oder vegetarische Alternative. Tschüss.
Die Lebenszeit zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/lebenszeit. Auch als Podcast.